Ich habe mir in den letzten 36 Stunden den Kopf zerbrochen nach einer Brexit-Metapher, die es vermöchte, den Erdenwurm abzubilden, der im Kaukasus mit seinen Freunden weilt, während sein Koffer den Erdball in umgekehrter Richtung umrundet. Aber der Vorfall ist allzu belanglos, um irgendwelche fruchtbaren Erkenntnisse zu zeitigen. Wir haben gestern und bestimmt auch vorgestern in meiner Abwesenheit Einblick in die Komplexitäten des Nahen Ostens erhalten. So viele Akteure. Es ist wie dreidimensionales Schach. Aber Brexit ist wesentlich einfacher, weil alles spielt sich im Unterhaus ab. Genau. Ein anständiger Vortrag, wir haben gestern zahlreiche Beispiele gehört, hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Oder zumindest einen Ausblick. Sie hoffen vergeblich auf ein derartiges Produkt heute. Wir sprechen schließlich von Brexit. Als wir uns das letzte Mal unterhielten, war Chequers noch im Froschenteich und das Scheidungsabkommen noch in weiter Ferne. Seither ist viel passiert. Und es erinnert mich an den Bürgermeister von Beaucaire. Beaucaire, der Handelsumschlagplatz an der Rhone, in den Zeiten, bevor der Gotthard eröffnet wurde. Der hat aus gegebenem Anlass verordnet, eine Rue du Brexit zu taufen. Es handelt sich um eine Ringstraße. Jene von Ihnen, die schon früh in die Vorbereitungen dieser Runde eingeweiht waren, mögen gesehen haben, dass mein Referat als Bemerkungen nach dem Brexit angekündigt wurden. And pigs will fly. Es ist im Radiogeschäft immer nützlich, eine literarische Metapher einzuflechten. Und bei Brexit drängt sich Alice im Wunderland und Through the Looking Glass immer wieder auf. Wenn Sie allein bedenken, Sie sind alle politische Menschen, dass wir derzeit in einer Situation leben, wo die Premierministerin angekündigt hat, sie werde zurücktreten, falls ein bestimmtes Papier durchs Unterhaus komme und dann kommt es nicht durchs Unterhaus und sie bleibt und ist einfach da. Also ein konditionaler Rücktritt, der nach Belieben auf Eis gelegt werden kann, ist eigentlich politisch in anderen Ländern und Systemen nicht tragbar, im britischen auch nicht, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Da, wo wir im Moment stehen, und ich betone im Moment 9.06 Uhr, haben wir drei denkbare Alternativen. Mays Scheidungsvertrag mit der EU vom letzten November kommt doch noch durchs Unterhaus, mit möglicherweise nach einem Pakt mit der Labour-Partei, dazu wohl noch mehr. Sei es vor dem 23. Mai, dem Tag der britischen Europawahlen, dann fänden diese nicht statt. Oder vor dem 31. Oktober, der neuen Klippe, die aber, wie wir wissen, unsichtbar schon ein Netz gespannt hat, damit man nicht ins Meer fällt, mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung. Sollte dies geschehen, und ich entschuldige mich für alle diese Konjunktive und Konditionales, dann hätten wir eine Übergangsperiode, in der sich nichts ändert, bis Ende 2020 oder maximal zu verlängern bis Ende 2022 und dann, Achtung, Achtung, den sogenannten Backstop. Dazu gleich noch mehr. Was mir wichtig scheint, ist zu unterscheiden zwischen dem Scheidungsvertrag, also den Modalitäten des Austritts auf der einen Seite, das ist dieses 585-seitige Papier, das im letzten November mit Brüssel vereinbart wurde, das Bürgerrechte, Geld und die irische Grenze regelt. Auf der einen Seite, das ist ein rechtsverbindlicher internationaler Vertrag und der sogenannten politischen Erklärung, Political Declaration, auf der anderen Seite, die, glaube ich, 24 Seiten hat, was für sich selber spricht, wie mager und dünn das Ding ist und mit sehr breiten Pinselstrichen umschreibt, wie das künftige Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich als Drittstaat und der EU aussehen könnte. Es sind zwei wirklich komplett verschiedene Tierchen, die hier unter dasselbe Joch gespannt werden. Also, Variante 1 im Moment, Scheidungsvertrag kommt durch und dann dümpelt das Vereinigte Königreich dem Austritt zu, der möglicherweise nie stattfindet. Zweitens, zweites Referendum, wo auf der einen Seite Mays Scheidungsvertrag steht und auf der anderen Seite Remain, also die Kassation des Brexit durch Volksentscheid. Drittens, Revoke, das wäre die Rücknahme des Austrittsgesuchs vom März 17. Also umgangssprachlich gesagt, vergesst doch bitte, dass wir das je angezettelt haben. Es hat nichts stattgefunden. Das kann entweder durch die Regierung geschehen über, und ich will hier nicht allzu technisch werden, über die Royal Prerogative, also die an die Regierung delegierten königlichen Vollmachten, oder das Unterhaus könnte in eigener Regie, also gegen den Willen der Regierung, ein derartiges Gesetz des Widerrufs verabschieden. Das ist wesentlich komplizierter, ist aber möglich, wie die Ereignisse der letzten Wochen gezeigt haben. Unmittelbar bevorstehend, nämlich morgen, Donnerstag, sind Munizipalwahlen, Kommunalwahlen in England und Nordirland. Und dann am 23. Europawahlen die wohl absurdeste Vorstellung britischer Europawahlen. Lewis Carroll hätte wohl sogar Mühe, sich da einzufühlen. Ich erwähne die Lokalwahlen hier nur, um sie zu warnen vor einer möglichen innenpolitischen Dynamik. Wir rechnen damit, dass in beiden Wahlen, aber jetzt mal vorerst in den Kommunalwahlen, die Konservativen beträchtliche Verluste hinnehmen müssen. Grob gesagt, es stehen etwa 8000 kommunale Sitze zur Disposition. Die werden rollend erneuert. Diesmal ist es eine größere Wahl. Mit etwa 8000. Die Tories haben etwa die Hälfte von denen, das wären also grob 4000. Und verlässliche Auguren sagen uns, sie müssten mit dem Verlust von etwa einem Viertel ihrer Mandate rechnen. Die Brexit-Partei von Nigel Farage und die neue Absplitterung, die Change UK, Zentrumspartei, die kandidieren nicht für diese Kommunalwahlen. Die kommen dann erst bei den Europawahlen ins Spiel. Gestern Abend hat der mir komplett unbekannte Vorsitzende der konservativen Wahlkreisvereinigungen einen Besuch in Downing Street abgestattet und Frau May gesagt, sie müsse jetzt endlich gehen. Es gibt offenbar in den Statuten der konservativen Partei einen Passus, der seit 185 Jahren, nämlich seit es sie gibt, nicht benutzt wurde, dass wenn 70 Wahlkreise ein Sondertreffen der Wahlkreisorganisationen fordern, dann müssen sich die treffen und können ein Misstrauensvotum aussprechen, das aber in typisch britischer Weise keine verbindliche Wirkung hat. Madonna ragazzi. Aber diese Einzelheiten sollten Sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass nahezu 3 Jahre nach dem Referendumsentscheid noch immer alles in der Luft ist. Es wird frisch und munter am Radio, im Fernsehen, in Zeitungen über alle Varianten diskutiert. Ich will die hier nicht im Einzelnen ausführen. Stichworte Norwegen, Norwegen Plus, das wäre mit einer Zollunion. Kanada, das wäre ein reiner Handelsvertrag. Zollunion allein, Mays Scheidungsabkommen. You name it. Alle Permutationen und Kombinationen sind irgendwie immer noch im Spiel. Und das Unterhaus, diese 650 Leute, oder wenn wir Sinn Féin abziehen, 643, da gibt es Fraktionen und Grüppchen, die eine dieser Lösungen als alleinselig machendes Elixier, als heiligen Gral verteidigen und immer noch überzeugt sind, das werde das Endresultat sein. Die grundsätzliche Schwierigkeit mit Brexit ist der Umstand, dass ein Plebiszit, das Volk für den Austritt gestimmt hat, 2016, dass aber dasselbe Volk im Juni 2017 ein überwiegend aus Remainern besetztes Unterhaus wiedergewählt hat. Und aus diesem Dilemma, dass das Volk das eine gesagt hat und das Parlament, das ebenfalls vom Volk gewählt wurde, was anderes will, sind wir bisher noch nicht herausgekommen. Im britischen Verfassungsrecht ist das Parlament, ganz streng gesagt, der Crown in Parliament, souverän. Aber wir haben alle, mehr oder weniger wahrscheinlich, weil nicht alle sind derart obsessiv mit diesem Thema beschäftigt wie ich, aber wir haben alle in den letzten 12, 18 Monaten weit mehr über Prozeduren im Unterhaus gelernt, als wir das je wissen wollten. Und was irgendwie sich herausgestellt hat, ist, dass das Unterhaus zwar Ja und Nein sagen kann, dass es einen bestehenden Vorschlag abändern kann, dass es aber nicht Gesetze aus dem Nichts erfinden kann, oder wenn ja, was kürzlich doch geschehen ist, dann nur mit enormen prozeduralen Schwierigkeiten. Es ist ein Hauruck-Verfahren, wenn das Parlament kreativ werden sollte. Ansonsten ist die Regierung die Herrin über die Tagesordnung. Und da sie keine Mehrheit hat, ist jede Tagesordnung ein Streitpunkt, jede Tagesordnung letztlich eine Klippe, über die die Regierung stürzen kann. Nicht stürzen im Sinne von ihre Existenzberechtigung zu verlieren, aber sie ist machtlos, das Geschehen zu kontrollieren. Das Referendum, muss ich natürlich vor einer Schweizer Zuhörerschaft unterstreichen, ist und bleibt ein Fremdkörper im britischen Verfassungskontext. Dieser Konflikt zwischen der Souveränität des Parlaments und diesen ganz seltenen Volksentscheidungen, der hat sich in den im ganzen Brexit-Prozess in all seiner Glorie enthüllt und es gibt letztlich keinen einsichtigen Ausweg aus diesem Konflikt, aus diesem Dilemma, was sicher ein großer Unterschied zur Schweiz ist, ist, dass dieser Volksentscheid hat bei sehr vielen Politikern ein nahezu totemisches Gewicht angenommen. Wir müssen den Volkswillen, so arbiträr er zustande kam, respektieren und suchen nun nach einem Weg, letztlich nach einer Quadratur des Kreises, weil eigentlich wollen wir den Brexit ja nicht. Das Unterhaus bleibt also das Kesselhaus des Brexit, aber es ist total blockiert. Und ich werde mich nun als Haruspex, als Eingeweideschauer betätigen, um Ihnen eine Ahnung zu geben, wie diese Mechanismen im Unterhaus funktionieren. Die Tories haben derzeit noch 311 der, was auch immer, 642, wenn Sie den Speaker auch noch abzählen, Stimmen, die es gibt. Ich habe versucht zu unterscheiden zwischen dem Scheidungsabkommen und der politischen Erklärung. Die wurden eben im letzten November vereinbart mit der EU, sollten im Dezember vors Unterhaus kommen. Das ist dann in letzter Minute nicht geschehen, weil Frau May das Menetekel an der Wand gesehen hat, dass sie das nicht durchbringen würde. Im Januar war es dann soweit und hier kommt dieser Zahlenfriedhof zur Geltung. Am 15. Januar stimmt das Unterhaus zum ersten Mal über das Paket Withdrawal Agreement and Political Declaration ab und produziert die historisch größte Niederlage für eine Regierung, seit es niedergeschrieben wird, seit es das britische Parlament in dieser Form gibt. 432 gegen 202. Es gibt grob 310, 12 Tories im Unterhaus. Nur 115 stimmten gegen die Regierung und nur zwei Labour-Abgeordnete, also Brexiteers, stimmten mit der Regierung. Die Übung wurde dann, ich erspare Ihnen die akrobatischen Verrenkungen dazwischen, es wurde auch im Februar wieder zurückgezogen, angesichts der gewissen Niederlage. Im März war es dann wieder soweit am 12. 391 gegen 242. Immer noch stimmten 75 Konservative gegen die eigene Regierung und ein zusätzlicher Labour-Abgeordneter brachte das Quorum auf 3 auf Seiten der Regierung. Bei diesem Fortschritt, bei dieser Geschwindigkeit sind wir weit im 22. Jahrhundert, bis das Ding endlich durch ist. Die Regierung wurde dann vom Speaker des Unterhauses, den Werner so trefflich nachgeahmt hat eingangs, ermahnt, sie dürfe gemäß einem Präzedenzfall von 1604 nicht immer die gleiche Frage wieder stellen in der gleichen Session, was bereits zu Spekulationen geführt hat. Die Regierung könnte künstlich die Session beenden, die Queen für eine halbe Stunde einbestellen für ein neues State Opening of Parliament, um dann anschließend die gleiche Frage in einer neuen Session noch einmal zu stellen. Das ist bisher nicht geschehen, sondern man hat das Scheidungsabkommen von der politischen Deklaration abgespalten, dann war es ja eine neue Frage und hat diese Frage am 29. März erneut gestellt, 344 gegen 286 Bachab. Nur noch 34 konservative Abgeordnete, die Partei, die Fraktion stand unter größtem Druck und trotzdem 34 Betonköpfe blieben und bei der Labour-Partei haben sich nur 5 Labour-Abgeordnete breitschlagen lassen, die Regierung zu unterstützen. Es gibt mittlerweile Gerüchte, May plane die Gesetzgebung, die also diesen ganzen Schritt zu überspringen und die Ausführungsgesetzgebung für das Scheidungsabkommen vorzulegen. Ich erspare Ihnen die Details. Sie sehen nur, in welchen Spiralen wir uns hier bewegen. Was ist denn der große Stein des Anstoßes, der Backstop? Ein komplexes Tier, 100 Seiten ungefähr, ein Anhang, ein Annex zum Scheidungsabkommen. Er besagt, dass die Insel Irland ein Wirtschaftsraum bleibt. Das britische Nordirland, die in der EU verbleibende Republik, kutschieren weiter wie bisher. Das heißt, Nordirland zumindest ist Teil der Zollunion und übernimmt weite Teile der Binnenmarktsgesetzgebung, sodass es eben eine unsichtbare Grenze auf diesen 500 Kilometern nördlich von Rosemount geben kann. Die britische Regierung hat dann, darüber haben wir bei der letzten Runde schon gesprochen, im Dezember 17 durchgesetzt, dass diese Ausnahmeregelung für das ganze Vereinigte Königreich gelten müsse, weil ihre Verbündeten, die nordirische DUP, Zeta Mordio, geschrien haben, eine derartige Sonderbehandlung Nordirlands sei ein konstitutioneller Frevel und werde Nordirland unrettbar vom Rest des Vereinigten Königreiches abspalten. Wie eine Zollkontrolle auf der irischen See zu diesem apokalyptischen Resultat führen sollte, ist mir immer schleierhaft geblieben. Aber die Regierung May hat nolens volens sich dieser dramatischen Interpretation angeschlossen und deshalb verlangt, dass das ganze UK gleich behandelt werden müsse. Was bedeutet, dass wenn das Scheidungsabkommen durchkommt, wenn das alles plangemäß läuft, dann gilt der Backstop, also alles wie bisher letztlich, so lange, bis eine Regelung gefunden werden kann, die die unsichtbare Grenze garantiert. Und hier beißt sich die Katze, nicht Gulliver, in den Schwanz. Denn eine solche Regelung ist nur denkbar, wenn das ganze Vereinigte Königreich in Zollunion und Binnenmarkt bleiben, ad calendas graecas. Und das sagt aber niemand, wenn man gegen den Backstop argumentiert. Und warum nicht gleich? Also, weil das Vereinigte Königreich unter dieser Führung die Zollunion und den Binnenmarkt in dieser Form nicht will, als permanenten Zustand, bleibt der Backstop und jetzt kommt's, Dauerzustand. Und das ist die Kritik, die in meinen Augen berechtigt ist, der Brexiteers. Wir haben ein riesiges Vertragswerk, das letztlich die Mitgliedschaft bis in alle Ewigkeit verlängert und dergleichen tut, wir seien schon ausgetreten. Daher kommt auch der Ausdruck Vasallenstaat. Es sind aber nicht nur die Tories, die im Unterhaus Schwierigkeiten haben, sondern auch Labour. Gestern hatten wir eine mit Spannung erwartete Tagung des NEC, des National Executive Committees, das ist der Führungsausschuss von Labour, um endlich ein Manifest für die Europawahl zu vereinbaren. Es ging um das zweite Referendum. Würde das verbindlich gefordert werden von Labour, egal was die Vereinbarung mit der EU sei, also eine Art von Ratifizierung durch das Volk. Und Corbyn, also die Basis will das, ein großer Teil der Fraktion will das, aber Jeremy Corbyn und seine altmarxistische Clique um ihn herum wollen das nicht, weil sie eigentlich klammheimlich Brexiteers sind und haben das auch gestern wieder abgewürgt und bleiben dabei, dass das Referendum als letzte Option auf der Tagesordnung bleiben muss, aber nicht die Route ist nicht eine Bedingung der Labour-Partei sein kann. Ich verkürze ein wenig, wir kommen je nachdem auf Irland und Schottland noch zu sprechen. Es liegt auf der Hand, dass der ganze Brexit-Prozess nicht nur die Europäische Union kompromittiert, sondern auch die Union des Vereinigten Königreichs. Schottland will raus. Nicola Sturgeon hat sich alle Optionen offen behalten. Die Meinungsumfragen sprechen im Moment eher für sie, für ein zweites Referendum, aber ich glaube nicht, dass diese Suppe so heiß gegessen wird, denn die Handelsabhängigkeit Schottlands von England ist etwa viermal höher als die Handelsabhängigkeit Schottlands von der EU. Und wenn man sich schon gezwungenermaßen in den einen Fuß schießen muss, nämlich austreten muss aus der EU gegen den eigenen Willen, ist es etwas töricht, sich freiwillig auch noch in den zweiten Fuß zu schießen. Aber on verra. Es ist unverkennbar, dass diese britische Union unter Druck steht in Nordirland. Wir haben auch schon darüber gesprochen, ist das Szenario der Wiedervereinigung nun wirklich auf der Tagesordnung, auf dem Tapet, was ich vor 5 Jahren vehement bestritten hätte. Der Brexit hat da das Parallelogramm verändert. Die Dissidents, also diese Splittergruppen der IRA, sind in meinen Augen nicht mehr und nicht weniger als, wie man auf Englisch sagt, der Kanarienvogel im Bergwerk, also eine Art von Testkit über die Befindlichkeit der nordirischen Gesellschaft. Was ich damit sagen will, ist, dass die nationalistisch-katholische Bevölkerung Nordirlands, mittlerweile grob 50%, ist zutiefst entfremdet von diesem Kunstprodukt aus dem Jahre 1921, nämlich Nordirland. Es gibt seit 2,5 Jahren keine nordirische Regierung mehr. Gewisse Entscheidungen, administrative Entscheidungen sind schlicht unmöglich, weil London sich weigert, Direktverwaltung einzuführen. Also es ist eine Art von Niemandsland. Und der Brexit hat die Perspektive eröffnet, dass eine neue Grenze entstehen könnte, dass also die europäische Klammer, die eine europäische Identität für all jene gewährt, die sich als ihren sehen, dass die auch wieder kompromittiert ist. Und die Abkehr der nordirischen Katholiken von Nordirland, vom Kunstprodukt Nordirland, endet letztlich in der zunehmenden Popularität der Wiedervereinigung. Der Brexit hat das Kaleidoskop kräftig durchgewirbelt, aber die bunten Dreiecke und Sterne haben noch kein neues Muster gebildet. Es ist schwer vorstellbar, dass das Vereinigte Königreich in 5 Jahren gleich aussähe wie heute. Es ist schwer vorstellbar, dass die britische Parteienlandschaft in 5 Jahren noch so aussähe wie heute. Aber es ist sehr wohl denkbar, und damit will ich schließen, dass der Brexit nie geschieht und das britische Verhältnis zur EU in 5 Jahren genau so aussieht wie heute.